Hallo liebe Formel 1 Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Ihr habt ihn gewollt, da ist er wieder, unser Insider Ralf Bach ist zurück. Heute melden wir uns mit seinen Testeindrücken. Hi Ralf.
Hallo.
Ja, für alle, die Ralf noch nicht kennen, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, um ihn in Zukunft gar nicht mehr zu verpassen. Ja Ralf, von Anfang an haben alle so viel über Mercedes bei den Testfahrten gesprochen. Am Ende hat Lewis Hamilton die Bestzeit gesetzt. Mercedes ist aber auch unter diesen besten Bedingungen nicht mehr gefahren. Wie ist so dein Gesamteindruck von diesen 5 Tagen in Barcelona?
War sehr interessant. Ich meine, neue Chassis, neue Antriebsreglement, alles neu. Da hätte man eigentlich erwarten können, dass es so eine Symphonie von roten Flaggen gibt. Aber so schlimm war das gar nicht. Das heißt, alle Teams haben eigentlich unter den Bedingungen einen ganz guten Job gemacht. Es gab jetzt nicht so viele rote Flaggen, die aufgefallen wären. Das fand ich schon mal beeindruckend. Ich habe so ein bisschen rumtelefoniert, das mir auch meinen Eindruck gemacht. Und ja, so 3 Thesen fallen mir ein. Rückstand durch Technik bei dem einen. Mercedes gegen Max ist so ein bisschen der Trend. Und George alleine zu Hause. Wir können aber gleich nochmal drauf eingehen, was ich damit meine.
Ja, das will ich doch direkt mal wissen. George allein zu Hause. Hau mal raus.
Ja, es geht um George Russell. Super Rennfahrer, klar. Aber wenn man das so verfolgt, dass Kimi Antonelli eigentlich so als neues Vorbild Max Verstappen entdeckt hat, der ihm auch Tipps gibt und sehr nett zu ihm ist, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist von George Russell, wenn ausgerechnet der Überfahrer, der vielleicht nächstes Jahr sogar Mercedes fährt, das muss man mal sehen, also praktisch an seinem Stuhl sägt, dass sein kleiner Teamkollege, der auch von Toto Wolff, dem Mercedes-Teamchef, gefördert wird, so die Nähe zu Max Verstappen hat. Das ist jetzt so ein bisschen weit hergeholt, aber so instinktiv, denke ich, da ist so ein bisschen Konfliktpotenzial vorhanden.
Ja, das ist immer interessant, vor allem auch nach dem Formanstieg von Antonelli im letzten Saisondrittel, ne? 2025.
Dafür bin ich da. Interessante Thesen verkaufen.
Absolut. Ja, wie stehst du so generell dazu? Das habe ich gerade auch gesagt, Mercedes gegen Max. Das könnte so ein bisschen das Saisonduell dann entsprechend werden nach dieser Aussage, oder?
Ja, es ist ein bisschen früh natürlich, aber nochmal, Mercedes hat einen super Job gemacht, was den Motor betrifft. Das sieht man schon, die sind rausgefahren und ja, das war eine Harmonie vom Motor, haben mir Augenzeugen an der Strecke berichtet, die übrigens vielfacher Weltmeister waren oder sind. Und da gibt es bei den anderen noch ein bisschen Aufholbedarf. Also vom Motor her ist Mercedes richtig gut dabei. Und da reden wir ja von 4 Teams. Und Red Bull hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht, dafür, dass sie ganz neu den Motor jetzt entwickelt haben, zusammen mit Ford, was auch immer Ford dazu beigetragen hat, keine Ahnung. Was können Amis überhaupt dazu beitragen, außer auf Profit auszugehen, keine Ahnung. Aber die waren ganz gut dabei. Hätte schlimmer werden können, dass, was so den Motor betrifft, da gibt es noch Abstimmungsarbeiten, die Fahrbarkeit kann noch verbessert werden, hat da manchmal noch so ein paar Ecken drin, würde man sagen. Aber grundsätzlich glaube ich, Verstappen ganz, ganz zufrieden. Es hätte schlimmer kommen können. Und ich glaube, wenn der Red Bull sich weiterentwickelt, der Chassis scheint gut zu sein, werden wir einen Zweikampf von Mercedes, damit meine ich auch McLaren, also Mercedes als Antriebseigner, Mercedes Werksteam, McLaren und Max kriegen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, das ich gerade habe.
Ja, also Red Bull auf Platz 5 und 6, also Racing Bulls Red Bull mit den meistgefahrenen Runden. Ja, schon wirklich ein eindrucksvoller Auftritt mit so einem eigenen Aggregat. Ein eigenem Aggregat.
Ja, war okay, hätte schlimmer werden können. Also ja, war eher positiv.
McLaren kam ja verspätet zu den Testfahrten, dann sind sie auch an ihren ersten 2 Tagen nachmittags kaum gefahren. Andreas Deller.
Lass uns kurz über die dritte These reden, die ich aufgestellt habe.
Hau raus.
Wen könnte ich damit meinen, wenn ich sage, Rückstand durch Technik?
Audi. Wollen wir direkt auf Audi eingehen? Okay, gut, machen wir das.
Ja, weil wir werden jetzt meine wahnsinnigen Thesen erstmal verarbeiten.
Gut.
Also, ich habe da mehr erwartet. Das war kein guter Test. Das Chassis ist nicht gut. Sie haben ein Getriebeproblem gehabt. Das wird dann unter Hydraulik verkauft. das eigene Getriebe gebaut, geht kaputt, kann passieren. Also Audi hat noch ganz viel zu tun. Und wenn ich sage Rückstand durch Technik, sie haben jahrelang, jahrzehntelang den Slogan verbreitet, Vorsprung durch Technik, jetzt fällt das auf die zurück, also da muss noch eine Menge kommen. Also ich war nicht sehr angetan davon. Ich habe mehr erwartet und nicht nur ich.
Am Ende sind sie ja zumindest mal 140 Runden gefahren. Generell, ich finde es immer schwierig, Audi einzuordnen. Einerseits natürlich, wir haben da die deutsche Ingenieurskunst auch mit diesem Slogan, natürlich Vorsprung durch Technik. Auf der anderen Seite sind sie halt Neueinsteiger in der Formel 1. Das ist ein hochkomplexer Sport. Wir sehen das immer wieder bei allen anderen Neueinsteigern in der Königsklasse des Motorsports. Wie dürfen wir das jetzt bewerten? Also du hast es jetzt eigentlich schon sehr kritisch eingeordnet.
Naja, gut. Wir reden hier vom deutschen Automobilhersteller. Ich habe mir gerade die Mercedes S-Klasse-Präsentation angeguckt. Mein lieber Mann. Also, das ist ein Auto, rein theoretisch, das kannst du zu McDonald's schicken. Dann wird dir dein Big Mac eingeladen und dann fährt das Auto alleine wieder nach Hause und dann hast du dein Abendessen. Also, das nenne ich Technik. Und wenn ich jetzt sehe, wie komplex diese neue Antriebseinheit ist mit dem Elektromotor, der wieder eine größere Rolle spielt und mit der Software. Und ja, da wundert mich das gar nicht. Aber da hätte ich von Audi erwartet, dass sie diese Basics, was diesen Motor betrifft, besser im Griff haben. Allein von dem, was sie schon im Werk so rumliegen haben. Also das hat Mercedes 2014 genutzt und hingekriegt, die Synergien zu schaffen, das hat Audi anscheinend nicht geschafft. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich meine, noch ist es früh in der Saison, aber man weiß ja in der Formel 1, wenn du erstmal hinterher hechelst, dann ist es unheimlich schwierig, zwei Schritte zu machen, wo die anderen nur eingehen müssen. Also es war kein guter Test.
Nee, zumindest wie gesagt, diese 140 Runden am Ende. Man muss auch sagen, Audi hat
dann durch Technik, damit müsst ihr leben, meine Freunde.
Man muss auch noch dazu sagen, die anderen Teams, anderen Hersteller, die mussten sich ja auch noch auf das Tagesgeschäft in der Formel 1 konzentrieren, während Audi sich komplett auf diesen 2026er Aggregat stützen konnte, ne? Das ist ja eigentlich auch nochmal ein Vorteil.
Ja, eigentlich auch ein Vorteil, weil sie waren ja maßgeblich anscheinend daran beteiligt, wie das Reglement auszusehen hat. Das war ja so ein bisschen die Bedingung einzusteigen, dass man das und das und das und haben wollte. Und eigentlich hat man dann ja so einen Wissensvorsprung. Aber nee, davon ist im Moment nichts zu sehen.
Nach außen geben sie sich jedenfalls positiv mit dem Abschluss. Ist ja logisch, ja, dass sie das alles schönreden. Ja.
Ja, alle sind happy und wir haben Probleme erwartet. Klar, ich weiß noch eins, wenn Mercedes so einen Test abgefeiert hätte beim ersten Test, dann wird aber in der Hütte in Untertürkheim das Dach rauchen.
Ja. In jedem Fall, du hast auch gesagt, es waren weniger rote Flaggen als gedacht. Audi hat zwei ausgelöst an den ersten beiden Tagen. Insgesamt aber auch kein Vergleich zu 2014. Ne? Da hatten wir ganz wenige Runden teilweise nur. Woran liegt das, dass es jetzt doch so viel reibungsloser abläuft, weil wir halt diese Hybridtechnik in der Formel 1 schon kennen?
Ja, zum Teil. Und weil halt das schon hochrangige Techniker sind, die am Berg sind. Und sie hatten ja 4-5 Jahre, sage ich mal, Vorbereitung. Und eigentlich waren das ja alles Jungfernfahrten in Barcelona, besonders bei dem Aston Martin. Aber dafür ist wirklich wenig passiert. Also da haben sie die Technik, die wirklich kompliziert ist, wirklich im Griff gehabt. Da muss ich einen Hut vorziehen. Ja. Ich habe da schlimmere Dinge erwartet und auch die Geschwindigkeitsunterschiede muss man jetzt mal sehen. In Bahrain wird erstmal Performance gegangen bei den nächsten zwei Tests. Aber nochmal, das fand ich jetzt äußerst positiv, habe ich nicht so erwartet.
Ja, 6 Testtage haben wir dann ja auch noch vor uns. Ralf, eine deiner Thesen war ja auch noch Max gegen Mercedes. Heißt da für dich auch, Max könnte eventuell gegen Mercedes bestehen oder beziehungsweise wir könnten dann einen Kampf haben? Wie stark stufst du Red Bull denn eigentlich ein?
Ich glaube, wir sind schon gut dabei. Es war ja ein großes Fragezeichen. Sie bauen jetzt erstmal einen eigenen Motor, eine neue Eintriebseinheit. Sie haben natürlich gute Leute gekauft, hat ein bisschen Vorbereitungszeit. Aber man weiß ja, wie das ist. Gerade ein Chassis bauen ist das eine, ist einfacher für Formel 1-Experten, Techniker, als jetzt dieses komplizierte Motor-Antriebssystem eigenständig zu bauen. Dafür haben sie einen guten Job gemacht. Hätte schlimmer werden können. Ich sage nochmal Audi. Die haben einen besseren Job gemacht als Audi im Moment. Und ich glaube, wenn man Max kennt, der war so ein bisschen zurückhaltend, aber er hat so ein bisschen Lächeln bei seinen Aussagen immer gehabt, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Er glaubt, er kann da was machen. Also er glaubt, dass Red Bull vielleicht noch nicht in Melbourne, aber so nach 3, 4 Rennen so viel gelernt hat, dass er wirklich Mercedes, McLaren, sage ich mal, herausfordern kann. Also sieht nicht so negativ aus.
Ja, ist ja auch schon
Deshalb
Wahnsinn,
glaube ich,
ne?
der Motor Mercedes ist schon ja ein Vorteil. Wir haben jetzt 4 Teams mit Mercedes-Motoren. Ich sag mal, Mercedes und McLaren sind die Top-Teams, die man beachten muss. Williams, ja, die haben halt den ersten Testtag verschlafen, sage ich mal, warum auch immer. Und Alpine ist so ein bisschen das Fragezeichen. Aber die profitieren alle 4 von diesem starken Motor.
Ja, das wird noch interessant sein, was Williams da veranstaltet. Dann machen wir doch mal ganz kurz den Williams-Ausflug. Ja, die haben, da gibt es auch Videos, wo der Baus sagt, uns ist 24 egal, uns ist 25 egal. Wir konzentrieren uns komplett auf 26 und jetzt waren wir bei diesen Testfahrten ja nicht da. Ist es schon peinlich? Sollte das Ralf Schumacher ja eigentlich so praktisch eingeordnet, auch bei Sky?
Ja, es ist schon ein bisschen peinlich. Ich meine, er war bei Mercedes der Chefstratege, hat da, ich sag mal, unterm Radar einen super Job gemacht. Jetzt steht er in der Öffentlichkeit und irgendwie ist dieses, habe ich das Gefühl, dass er zu viel Toto Wolff abgeguckt hat, wie man so auftreten muss als Teamchef. Das fällt jetzt ein bisschen auf ihn zurück. Es ist nicht gut, wenn man den ersten Test nicht hinkriegt, weil das Auto nicht fertig wird, aus welchen Gründen auch immer. Jeder kannte das Datum, jeder wusste, wann die Autos fertig sein müssen. Williams hat es auch gewusst, hat es aber nicht hingekriegt. Also ich glaube, er muss schon ein paar Fragen beantworten bei seinen Investoren. Sogar Cadillac, deshalb sogar, weil die ja wirklich blutjung sind und neu, haben immer ein Auto hingestellt, das fahren konnte. Williams nicht. Diese Fragen muss sich James Bowles jetzt stellen lassen.
Ja, und es hatten auch einige Teams Zuverlässigkeitsprobleme. Also da steht alles Williams vielleicht sogar noch bevor. Übergewicht sollen sie auch irgendwie diverse Informationen nachhaben. Nichtsdestotrotz,
Ja.
wenn sie sich so sehr auf 26 konzentriert haben, können die trotzdem gefährlich werden?
Mit dem Mercedes-Motor kann jeder gefährlich werden, aber ich traue es ihnen eigentlich. Mein Gefühl sagt mir, ich kann es nicht beweisen, dass bei Williams irgendwie der Wurm drin ist. Ich habe eher Alpine auf der Rechnung, die so ein bisschen unterm Radar fahren und jetzt, ich meine, dann hört man plötzlich übertrieben gesagt, können die mit steilen Flügeln jetzt fahren und das Auto bremst trotzdem nicht auf der Gerade ab durch den Mercedes-Motor. Also da ist wirklich Aufbruchsstimmung zu spüren. Die könnten ein bisschen die Überraschung werden. Aber die haben ja auch nichts zu verlieren. Sie waren Letzter und da kann man nur gewinnen.
Ja, absolut. Gut, dann noch mal ganz kurz zu Red Bull. Wir hatten ja diesen Crash von Isaac Hadjar.
Oh ja.
Der ist ziemlich heftig eingeschlagen. Informationen nach, oder Berichten nach sollen es irgendwie 500.000 US-Dollar sein. Gut, die Budget-Caps sind dieses Jahr ein bisschen höher, also über 200 Millionen sogar. Nichtsdestotrotz hat das erstmal auch Zeit gekostet. Red Bull ist, glaube ich, dadurch sogar auch erst Freitag rausgefahren, was sie gerne früher erledigt hätten, ihren dritten Tag. Ja, steckt da irgendwas Besonderes dahinter? Bianca hatte da schon Andeutungen gemacht.
Was hat sie gesagt?
Sie hat gesagt, dass ja, Hadjar sich schon sehr auf die Verstappen-Zeiten sehr darauf geschielt hat und ihn nachfahren
Oh,
wollte. Telemetrie und Co.
da war Frau Galloff, aber hat gute Informanten gehabt. Ja, das habe ich auch gehört. Es scheint so ein Virus zu sein. Du springst in den Red Bull, hast Max Verstappen als Teamkollegen und statt cool zu sein, dein Ding zu machen, gehst du einfach hin und versuchst, den zu schlagen. Und das habe ich auch gehört. Er hat nur geguckt, welche Zeiten jetzt Max fährt, wo kann er schneller sein und bumm, war das Auto kaputt. Das hat einen Testtag gekostet, vielleicht sogar mehr. Hat viele bei Red Bull schon an Pierre Gasly erinnert, den von früher, als er bei Red Bull war, der auch mal ein Auto zerschrottet hat beim Testfahrt, was die S-Zeit gekostet hat. Also da hat ja keinen Gefallen getan. Der muss jetzt wirklich, irgendeiner muss ihm reden und sagen, pass auf, du hast hier einen der besten Fahrer aller Zeiten gegen dich. Du darfst nicht krampfhaft dich nur mit ihm auseinandersetzen. Mach einfach dein Ding so gut wie möglich und dann guckst du, wie weit du kommst. Aber im Moment ist es schon wieder der Trend. Ich sag mal, Gasly Albon, Perez, Lawson, dass du an diesem Mount Everest scheiterst, der da auf der anderen Seite der Box steht. Da muss er jetzt, er hat noch Zeit, es muss einer mit ihm reden und sagen, pass auf, Freund, du machst jetzt erstmal dein Ding und kümmerst dich nicht darum, was dein Teamkollege macht. Arbeitet zusammen, aber nicht gegeneinander.
Ja, das hätten sie aber auch bei den ganzen Fahrern davor schon machen können. Das funktioniert halt irgendwie nicht, ne?
Ja, das ist auch die Natur eines jedes Rennfahrers. Mhm. Dass eine, die denken alle, wie ich habe die dicksten Eier, mir passiert eh nichts, ich bin der Beste von allen. Aber gerade in der heutigen Zeit in der Formel 1, wo so viel auch Strategie gefragt ist beim Fahren mit den Batterien, wann fülle ich die, also wann lade ich die auf, wann benutze ich meinen Überholknopf und so weiter. Es geht ja nicht nur um eine Kurve, es geht ja um eine ganze Runde oder ein ganzes Rennen. Da muss man schon das einsetzen, was zwischen den Ohren ist. Also da muss Hatscher jetzt einfach mal in sich gehen und sagen, hey, das war nicht so gut, was ich da gemacht habe. Vielleicht sollte ich mal meine ganze Herangehensweise ein bisschen ändern. Das sollte ihm irgendeiner jedenfalls mal sagen. Weil talentiert ist der Junge, aber das ist jetzt ein Kopfproblem.
Ja. Nächste Chance, es besser zu machen, da mal bei den nächsten Testfahrten mal rein. Vom 11. bis 13. Februar geht es da weiter. Dann haben wir nochmal 3 Tage und dann geht es in Melbourne Anfang März los. Ralf, wir müssen natürlich.
Also wir haben zweimal reintesten.
Genau, ne? Zweimal 3 Tage. Genau.
Genau.
Und wir müssen auf jeden Fall über Ferrari noch sprechen. Also Hamilton mit dieser Bestzeit, wie können wir die einordnen? Also wir sind auch schon nah am Rundenrekord dran, tatsächlich, also vom Rennrundenrekord wohlgemerkt. Er soll die aber sogar auch mit Medium-Reifen gefahren sein, die Runde. Und ist Ferrari da auch irgendwie bei der Rechnung mit dabei?
Ja, keiner hat sie so richtig auf der Rechnung. Ich glaube, ein schlechtes Auto haben die nicht. Aber du hast es ja schon gesagt, Mercedes ist nicht an dem Tag gefahren, wo die Strecke einfach auch schneller war. Und dann gibt es viele Leute, die mir sagen, naja, sie glauben schon, dass Ferrari, aber auch McLaren an dem Tag ein bisschen weniger Sprit hatten. Dazu muss man erklären. So ein Drittel, also 60 Kilo ungefähr, ist so ein bisschen das Spritlevel, das man benutzt, um so ein Auto einzufahren. Und man spricht davon, dass die vielleicht mit 20 Kilo gefahren sind, was in der Rundenzeit ja schon 6-7 Zehntel ausmachen kann. Kommt drauf an, man muss jetzt Barcelona die Bedingungen sehen, aber so ungefähr. Also ich würde mich davon nicht täuschen lassen. Es würde mich wundern, wenn Ferrari plötzlich eine Wunderwaffe erfunden hätte. Ich glaube, die sind ganz gut. Aber das ist alles so komplex. Also Ferrari habe ich jetzt noch nicht so richtig auf der Rechnung und ich nehme diese Rundenzeit einfach, diese Bestzeit positiv für Hamilton hin, dass er ein gutes Gefühl hat, aber im Vergleich zu den anderen würde ich die jetzt nicht überbewerten. Und der McLaren, der ist ja auch später gekommen, da wird auch Weiterentwicklung betrieben werden. Also bei Ferrari bin ich noch vorsichtig.
Herr Hamilton war auch tatsächlich 2022 Testschnellster und wie die Saison ausging, wissen wir ja, hat Verstappen ja, eigentlich fast, kann man schon sagen, dominiert. Leclerc konnte noch in der ersten Saison mit Hälfte mithalten. Aber dann war es eine Verstappen-Show. Mercedes war nirgendwo mit dem ganzen Pophäusing-Kram. Wir sprechen ja bei den Testfahrten auch immer, es ist ultra wichtig, viele Runden zu fahren. Da ist der Ferrari auch ganz oben mit dabei. Mercedes die Spitze mit 502 Runden, Ferrari hatte 440. Das wäre aber auch wieder ein Indikator, dass Ferrari da eventuell schon recht weit vorne mitmischt, ne?
Also sie haben zumindest die Technik, was die Zuverlässigkeit betrifft, im Griff. Und das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, das Auto hat keine Kinderkrankheiten im Groben und man kann jetzt langsam der Fahrer kann sich auf die Performance konzentrieren, wie mache ich das Auto schnell, wie fahre ich jetzt, weil man jetzt nicht so sehr auf irgendwelche Zuverlässigkeitsprobleme achten muss. Das ist bei so einem neuen Reglement ganz, ganz wichtig. Deshalb fand ich auch Mercedes so faszinierend, dass die gleich rausgefahren sind und schon Longruns und ja, und Ferrari hat da auch einen guten Job gemacht. Jetzt bin ich wieder bei Audi, aber lassen wir das. Also vom Motor ist, glaube ich, Ferrari ganz gut dabei. Jetzt geht es darum, wie schnell das Auto wirklich auf einer Runde ist. Bahrain wird einen nächsten Hinweis geben, aber richtige Antwort werden wir in Melbourne im Qualifying haben, wobei Melbourne dann auch wieder eine spezifische Strecke ist. Also nach 4-5 Rennen kann man, glaube ich, sagen, wer den Ton da angibt. Aber im Moment sieht alles nach Mercedes-Motoren aus.
Ja, und wie gesagt, sowas wie Williams hatten wir auch noch gar nicht erst auf der Strecke. Du hast schon ja, immer wieder Audi reingebracht. Wir haben natürlich auch noch einen anderen neuen Rennstall, einen komplett neuen Rennstall dabei, Cadillac. Ja, rundenseitentechnisch war da noch nichts dabei. Bottas und Perez mit 4,5 Sekunden Rückstand zur Wochenbestzeit. Auch nicht viele Runden abgespult, aber Cadillac vorletzter mit 165 Umläufen. Wie stehst du zu dem Einstand?
Das überrascht mich jetzt nicht, aber so richtig Mist haben sie jetzt auch nicht gebaut. Aber wenn ich Audi wäre, würde ich Cadillac nochmal extra Sponsorgeld bezahlen, weil Cadillac verhindert, dass Audi nicht letzter ist. Das ist ja immerhin ein Argument.
Ja, generell,
Also
ja.
Cadillac wird sich schwer tun, das hat auch jeder gewusst. Sie haben auch zwei Fahrer, die ich nicht mehr ganz einordnen kann. Die haben beide Erfahrungen, haben beide Rennen gewonnen. Aber wie motiviert sind die noch? Sowohl Bottas als auch Perez. Und es ist schon ambitioniertes, ich sag mal, Programm, was sie da haben. Aber ich glaube, sie fahren im Moment mit Ferrari-Motoren, da sind sie ganz gut dabei, glaube ich. Und sie bauen halt auf die Zukunft, wenn General Motors mit dem eigenen Antrieb kommt. Und ich denke, Cadillac kann wirklich für sich beanspruchen, okay. Das erste oder das zweite Jahr, das sind wirklich Lernjahre. Und wenn wir dann auf die Fresse kriegen, das haben wir vorher geplant, wir bauen auf 28, 29. Aber Audi, tut mir leid, hat einen anderen Anspruch. Die müssten jetzt schon besser sein.
Ja, Kelly, der kommt dann ja 2029 mit dem General Motors, auch mit dem eigenen
Genau, ich glaube,
Antrieb, ja.
das ist so das Ziel erstmal. Und die können wirklich sagen, hey, jetzt Moment mal, klar, wir fahren jetzt hinterher, aber das war geplant. Diese Argumentation kann man eher folgen.
Ja, also könnte ein ernüchterndes Jahr für, ja, die einstigen Nummer 2 Piloten, muss man ja schon sagen, Bottas und Perez werden. Aber Cadillac ist zumindest nicht die letzte, was die Runden angeht in Barcelona. Das hat Aston Martin geschafft. Die sind ja auch erst am Donnerstag gekommen, also auch da recht spät. Dann ist Stroll auch nur 4 komplette Runden gefahren. Ja, beziehungsweise eines davon war eine Outlap und dann ist er ja liegen geblieben, Anfang, Eingang der Boxengasse. Alonso konnte ein bisschen mehr fahren und Aston Martin hat trotzdem für Schlagzeilen gesorgt. Oder Adrian Newey, weiß gar nicht, wie du das einordnest. Sehr, sehr viele revolutionäre Teilchen am Auto. Haben wir auch schon erklärt mit Bianca, brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber wie ist so, bist du überrascht von dem Aston Martin oder ist das wieder Newey at its best?
Nein, ich glaube, das ist ein gutes Auto. Das hat so einen genialen Touch. Also die Ideen, die Newey jetzt sind immer gut. Er hat einmal völlig daneben gelegen mit dem McLaren MP418. Der war auf dem Papier, auf dem Computer der schnellste aller Zeiten, aber er hat leider nicht funktioniert auf der Strecke in der richtigen Welt. Aber bei dem Aston Martin sehe ich Potenzial. Und man darf ja eins nicht vergessen, die anderen hatten ja schon ihre Filmtage und der Aston Martin, das war ja wirklich eine Jungfernfahrt in Barcelona. Die mussten den ja mit einem fast Zweitweltkriegsflugzeug dahin schaffen und die haben den kurz zusammengebaut und der ist wirklich in Barcelona das erste Mal rausgefahren. Also den darf man jetzt in diesem Vergleich noch nicht mit einbeziehen. Das wird in Bahrain, besonders in der zweiten Woche, interessant. Ich traue dem Aston Martin vom Chassis her wirklich eine Menge zu. Auch von Fahrer Alonso und wenn Stroll Lust und Laune hat, kann er ja auch Auto fahren. Ich denke, Honda ist da gefragt. Da hört man, dass sie ein bisschen Rückstand haben. Die sind auch total sauer auf Mercedes, weil die das Reglement so ein bisschen arg strapaziert haben. Und man hört halt, ich glaube eher, wenn der Aston Martin das Chassis in den Griff kriegt, Newey seine genialen Sachen dann auf der Strecke auch praxisnah zum Laufen bringt. Ich glaube, das Chassis ist eines der besten. Aber dann muss Honda halt auch jetzt mitziehen. Und wie gesagt, man hört, die hängen noch ein bisschen hinten dran.
Ja, ich bin gespannt. Anders aussehend ist ja nicht immer schnell, hast du ja auch schon gesagt. Und da müssen wir uns nur an den
Ja, aber
Mercedes
wir reden
22 ändern, ne?
von einem Adrian Newey Auto und die Erfahrung,
Ja.
9 von 10 Autos waren sensationell. Also,
Ja.
warum soll der Aston Martin jetzt ein Fehlschlag sein? Gerade wenn ein neues Reglement kommt, Autos leichter, kürzer, die Fahrer sind happy, was man so hört. Es macht mehr Spaß, die zu fahren, also anders, als man das vielleicht gedacht hat. Warum soll Newey da plötzlich seine ganze Genialität irgendwie in Südafrika gelassen haben. Ich glaube schon, dass da Innovationen dabei sind, die funktionieren. Das wird man jetzt sehen. Also diesen ersten Test von Aston Martin, den nehme ich mal völlig, klammer ich aus. Das war eine Jungfernfahrt, mehr nicht. Jetzt kommt, jetzt zeigt sich, was wirklich in dem Auto steckt.
Bianca und ich, wir hatten letzte Woche auch nochmal über Lance Stroll gesprochen. Bianca sagt, das ist halt auch immer noch die große Baustelle, aber Aston Martin mit Lawrence Stroll als Team-Eigentümer sieht das logischerweise immer noch nicht als Baustelle. Wie siehst denn du die Personalie? Und du hast gerade gesagt, wenn Stroll nach Lust und Laune auch mal gut fährt, ist das ein Motivationsthema? Ist es eine Formfrage? Weil alle 30 Rennen haut er mal einen raus.
Fangen wir mal anders an. Er ist nun mal der Sohn des Chefs. Mhm. Und da kannst du anders mit umgehen. Ne? Und wenn du das Vertrauen deines Vaters hast, die Liebe, Vaterliebe, Vertrauen, kannst du halt anders auftreten. Und es wird im Team keinen geben, der offiziell sich beschweren würde über Lance Stroll. Also eigentlich hat er Glück gehabt bei der Geburt. Und er ist auch gut ausgebildet worden mit allem Geld, was der Vater reingepumpt hat. Kann man nicht anders sagen. Und er ist ja auch kein Schlechter, aber natürlich ist er kein Alonso, das weiß man auch. Aber wenn das Auto funktioniert und der Honda-Motor funktioniert, dann glaube ich, und er motiviert ist, kann er zumindest mal aufs Podium fahren. Das hat er ja auch mit anderen Autos schon geschafft. Aber der wirklich die Titel holen soll oder die Rennsiege oder die Podiums, ist erstmal Fernando Alonso, egal wie alt er ist, das ist auch klar. Da wird er nicht ranreichen. Das ist auch eine Talentfrage und eine Einstellungssache. Es geht jetzt darum, wie Weltklasse ist ein Pilot, auch von der Einstellung her, nicht nur vom Talent. Und da kannst du halt auch mit Geld am Ende nichts machen. Da gibt es dann schon Unterschiede.
Abschließend, Ralf, nehmen wir noch das Frischeste vom Frischen mit rein. Mercedes hat heute nochmal so eine Teamvorstellung auf YouTube gezeigt, den W17 auch nochmal ein bisschen näher. Und Fahrer waren auch im Interview. Könnt ihr euch gerne auch mal anschauen.
Ich hab's mir angeguckt.
Genau, du hast dir komplett angeschaut. Was ist dir so hängen geblieben? Wie fandest du die Präsentation?
Hut ab, die haben das sehr gut gemacht, ohne jetzt großen Show-Effekt. Die haben einfach die Sachen auf den Punkt gebracht. Auch wie James Allison erklärt hat, neues Chassis, neues Motorreglement, auch was da ankommt, wo sind die Unterschiede zum DRS, wo muss der Fahrer noch viel lernen, um die ganzen Systeme wirklich auszuloten und richtig zu nutzen, fand ich total gut. Eine nüchterne, aber unheimlich sachlich auf den Punkt gebrachte Präsentation. Das würde ich mir von vielen wünschen. Also da muss ich sagen, wow, die haben nicht nur auf der Strecke geglänzt, sondern die haben einfach richtig ohne große Hollywood-Show die Formel 1 des Jahrgangs 26 richtig gut erklärt. Das muss ich jetzt echt mal sagen.
Ja, ich fand auch diese Animation immer ganz nett. Das haben sie auch schon vorher mal gemacht, wie sie die MGOH daraus subtrahieren und dann zeigen, wie das
dann aussieht. Ja, aber ohne jetzt, das war jetzt kein Comics, das war richtig auf den Punkt gebracht, so dass man es versteht. Das war richtig gut gemacht, meiner Meinung nach.
Ja, also auch da hinterlässt Mercedes einen guten Eindruck. Einen guten Eindruck hinterlassen auch generell die Autos. Da hört man viel positives Feedback, dass die Autos wieder leichter abzufangen sind. Sie sind ein bisschen rutschiger, man kann wieder ein bisschen mehr mitspielen. Genau da, wo die Formel 1 hin wollte. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob das Überholen auch noch passt. Wie ist so dein Eindruck von den Fahraufnahmen, die du vielleicht auch so im Netz gesehen hast?
Von den Fahraufnahmen kann man nichts sagen. Ich verlasse mich da lieber auf die Fahrer, die sagen, naja, eigentlich macht es mehr Spaß, nochmal die Autos zu fahren. Das ist schon mal gut, weil anscheinend sind das mehr Rennautos wieder für sie. Weil letztes Jahr die Formel 1, das war, ich will nicht sagen LKWs, aber das war alles zu schwer. Und man ist wieder mehr auf die Formel, ich sag mal, auf einen reinrassigen, super Rennwagen gekommen. Das scheint zu funktionieren. Ob das Überholen klappt, ja. Ein Verstappen wird immer überholen können, wenn es geht. Und die Systeme richtig nutzen. Darauf kommt es halt an. Da wage ich noch keine Prognose. Da haben mir die Formel 1-Leute in der Vergangenheit zu viel erzählt. Ja, wir machen das und dann funktioniert es, dann hat es doch nicht funktioniert. Also da bin ich schon ein bisschen skeptisch. Aber grundsätzlich finde ich gut, dass die Fahrer mehr Fahrfreude wieder haben.
Ja, also da können wir uns eigentlich schon auf was freuen. Aber warten da die weiteren Tests ab. Gut, Ralf, dann danke für deine Zeit. Dann bekommen wir auch hoffentlich am 11. bis 13. Februar, beziehungsweise das wird ja so sein, von Sky auch endlich mal Live-Bilder, die wir uns dann genüsslich anschauen können. Ich weiß nicht, bist du da wieder zu hören? Die laden ja da gerne mal die Experten ein als Co-Kommentatoren.
Weiß ich, ich bin da offen. Ich habe ja jetzt erstmal bei dieser neuen Netflix-Doku mitgemacht, 94, die jetzt dieses Jahr irgendwann kommen soll. Ach, ob die mich jetzt fragen oder nicht, mein Gott, ich werde jedenfalls, wenn die es wollen, werde ich es machen, wenn nicht, ist auch gut.
Das fand ich vorletztes Jahr sehr amüsant, als du da schon Verstappen zum Weltmeistertitel gratuliert hast und ja, Sascha Roos noch die Spannung halten wollte. Ja. War aber am Ende nochmal knapp. Ne? Red Bull, da kam der Horner-Skandal raus.
Nee, das war nicht knapp.
Ja, gut, ja, stimmt, mit Brasilien, dann war es gegessen, ja.
Wir haben gedacht, das wird knapp, aber ja. Wie viele Punkte waren es am Ende? Naja.
Ja, am Ende war es dann wieder nicht knapp, aber es hätte, ja, mit so Brasilien und Co.
Ja, aber man muss dann so einem alten Trapper wie mir, dem muss man nicht in Colt pinkeln, der weiß schon manchmal, was er sagt.
Stimmt, ja, wenn man sich so seine Prognosen nach den Testfahrten immer anschaut von den vergangenen Jahren, wo wir machen das jetzt auch schon ein paar Jährchen, da bist du eigentlich immer echt ganz gut dabei, deinen Prognosen.
Ja, und ihr treibt euch an unseren Videos und darum geht's. Schön polarisieren, jeder. Wichtig ist, dass man eine Meinung hat. Die Meinung muss nicht jedem passen, aber man muss eine haben. Und das versuchen wir doch, oder?
Absolut. Ralf, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, aber jetzt hast du gerade diese Schumi-Doku reingeworfen, dass du da ja interviewt wurdest. Da darfst du bestimmt noch nicht zu viel erzählen. Darfst du denn zumindest verraten, wie lange du da befragt wurdest?
Ach, das war schon ein ganzer Tag. Die haben dann ein Fernsehstudio aufgebaut in München, da in den Münchner Fernsehstudios.
So wie bei Drive to Survive mäßig so?
Nee, ich habe das, also ich habe zum Beispiel nicht versucht, irgendeine Show zu machen. Ich weiß nicht, wie das geschnitten wird oder so, aber ich hatte einen guten Eindruck. Waren ja auch keine amerikanischen Hollywood-Produzenten, die das gemacht haben, sondern das hat mich schon mehr an deutsche Seriosität erinnert, wo so ein bisschen journalistische Werte am Ende immer noch eine Rolle spielen. Also ich hatte einen guten Eindruck. Wie das am Ende wird, weiß ich nicht. Ob ich überhaupt noch drin bin, weiß ich auch nicht. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, war gut.
Boah, da bin ich mal drauf gespannt. Das gucke ich mir aber dann sofort an, wenn du da zu sehen bist, Ralf.
Na, es geht nicht um mich, es geht um 94. Das war ja wirklich ein Schicksalsjahr. Und ja. Michael wird Weltmeister, Senna stirbt, Ratzenberger stirbt. Also es war schon eins der prägnantesten Jahre in der Formel-1-Geschichte, muss man so sagen.
Ja, vor allem auch im negativen Sinne mit einem deutschen Highlight dann zumindest ja zum Schluss.
Also die besten Drehbücher schreibt das Leben selbst, in dem Fall dramatisch. Und das 94 hat das Leben halt dieses dramatische Drehbuch geschrieben. Ja. Muss man so sagen.
Ja. Gut. Also, liebe Leute, dann melden wir uns mit dem nächsten Video wieder. Bis dahin.
Ciao. Ja, und schön ein Abo dalassen, damit ja. Alex auch viel Geld verdient.
Ja, tschüss. Du aber auch, Ralf.
Geld ist doch scheißegal. Tschüss, Leute.
Ciao.